Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie. In diesem Podcast geht es um etwas, das uns alle betrifft, privat wie beruflich. Es geht um die Digitalisierung der Verwaltungen, also um Bürgerservices, aber auch um Datenstreaming für Behörden, nämlich wie man digitale Dienste an Bürgerinnen und Bürger wirklich smart und erfolgreich machen kann. Das Onlinezugangsgesetz zum Beispiel verpflichtet ja Bund, Länder und Kommunen in Deutschland bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Doch bis dahin bleibt noch einiges zu tun, denn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist nicht zufrieden mit den Online-Angeboten der Behörden. Vieles fehlt auch noch. Damit mehr smarte Bürgerservices möglich werden, müssen die Datenkonzepte im Public-Sektor überdacht werden. Und darüber sprechen wir nun mit Thomas Scheidler. Er ist Industry Lead CMEA Public Sector bei Confluent. Und wir sprechen mit Kai Wehner, Technology Evangelist bei Confluent. Hallo Thomas, hallo Kai.
Hallo Oliver.
Hallo. Schön, euch beide im Podcast zu haben. Und bei dir, Kai, ist es schön, dich wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich steige gleich mal hinein ins Thema, weil das interessiert mich sehr. Man sagt ja immer, Daten sind das neue Öl. Und da denkt man eher an die Wirtschaft und was kann man alles daraus machen. Wieso gilt das denn auch für Behörden? Welche Rolle spielen Daten für die öffentliche Verwaltung?
Ja, Oliver, ich würde gern was dazu sagen.
Gern.
Thomas hier. Ja, vor 10 oder 15 Jahren, ne, als Begriffe wie Big Data und Data Lakes on Vogue waren, hätte ich gesagt, ja, Daten sind das neue Öl. Ja, da gab es eine Art Aufbruchsstimmung und die Assoziation mit Öl stammt ja letztendlich auch von dem Glauben, damit kommerzielle Erfolge erzielen zu können, was im privaten Sektor letztendlich auch passiert ist. Ne? Aber wie steht es mit der Nachhaltigkeit von Öl, sowohl ökonomisch als auch ökologisch? Die Frage müssen wir uns ja stellen heutzutage im Jahr 2021. Und da würde ich eher sagen, Daten sind unsere Kronjuwelen, ne? Die besonders wertvoll sind, die immer wertvoller werden, die aber auch besonders beschützt werden müssen. Und die Behörden können da, ja, willst du was fragen?
Gerne. Ja, gerne. Wenn ich dich schon hier an der Strippe habe. Also Kronjuwelen, da denke ich auch eben an den Schutz, aber Kronjuwelen würde ich jetzt sagen, die stellt man sich irgendwie in Tresor oder so, Tower von London. Aber damit möchte man ja auch was anstellen und die Verwaltung, was wollen die denn damit machen? Die wollen ja die Daten hoffentlich nicht auswerten, um uns passende Werbung zu liefern, sondern die haben ja irgendwelche Strategien.
Ja, also die Behörden, die können schon auch heute auf eine Vielzahl von Erfahrungen zurückgreifen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man erst damit beginnt. Die Wertschöpfung stellt sich halt ein Stück weit anders dar. Also je nach Bedarf werden da zum Beispiel im Bereich der Medien oder der Sicherheitsbehörden oder in der Steuerverwaltung werden da Daten bereits fleißig analysiert und ausgewertet. Also da entstand sicherlich bereits Wertschöpfung. Ne? Also der private Sektor hat ja eher das Ziel, Geld zu verdienen, Kosten zu reduzieren, Risiken zu minimieren. Da haben die Behörden doch eher die Aufgaben oder gesetzliche Vorgaben umzusetzen und das so effektiv wie möglich. Für einen modernen Staat reicht das natürlich nicht mehr. Ne? Die Unternehmen und die Bürger erwarten da natürlich deutlich mehr. Immerhin wird der ganze Staatsapparat auch davon finanziert. Also die Strategie, und das sieht man ja zum Beispiel auch ganz stark im Zusammenhang mit der Datenstrategie der Bundesregierung, die Strategie ist da sicherlich darauf ausgerichtet, die Datendemokratisierung, wie man so schön sagt, voranzutreiben und den Austausch und das Teilen von Daten zu ermöglichen, um Bürgerservices produzieren zu können, die es heute, Stand heute, so nicht gibt.
Okay, also wir wissen, es gäbe eigentlich durchaus Vorgaben, auch von der Regierung, von der öffentlichen Hand, was mit den Daten geschehen soll. Die Daten sind auch da, so haben wir als Bürgerinnen und Bürger ja den Eindruck, die haben ganze Aktenschränke voller Daten. Das kann man gut sehen. Die digitale Information sieht man ja so nicht direkt. Aber irgendwie geht es dann doch nicht so voran, wie wir uns das wünschen. Welche technische Herausforderung besteht denn bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten? Da würde ich gerne mal Kai fragen. Woran liegt das denn, dass die Behörden diese Datenstrategie, die es gibt, vielleicht noch nicht so schnell umgesetzt haben, wie wir uns das wünschen.
Ja, genau. Also es gibt natürlich erstmal auch organisatorische Hürden, so Themen wie Datenschutz natürlich sehr wichtig. Aber ansonsten ist es natürlich aus technischer Sicht auch gar nicht so einfach, diese Daten dann sinnvoll zusammenzutragen. Neben den Datenschutzthemen, wo man sich überlegen muss, welche Daten darf ich überhaupt wie zusammentragen, muss man das Ganze dann auch irgendwie machen. Und in den Behörden ist es eben dann trotzdem so, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Technologien und Systeme gibt. Die sind schon über viele Jahrzehnte gewachsen. Oftmals teilweise gar nicht mehr supported, weil es immer noch auf alten Windows-Umgebungen läuft. Und dazu kommt dann auch zum Beispiel, dass ja in jedem Bundesland wieder verschiedene Systeme eingesetzt werden. Das macht das Ganze ja nochmal schwerer und oftmals wirklich auch bringt es paradoxe Situationen mit sich. Das beste Beispiel ist ja aktuell die Pandemie, wo wir sehr, sehr lange gebraucht haben, um einfach mal eine Corona-App zu bauen und dann nichtsdestotrotz manche Bundesländer sich jetzt trotzdem auf die Luca-App fokussieren. Das zeigt einfach, wie herausfordernd dieses ganze Thema ist. Und deswegen kann man hier so als Fazit sagen, es gibt viele verschiedene Datensilos und nichtsdestotrotz muss ich diese Daten eben integrieren und das Ganze dann im bestmöglichen Fall noch in Echtzeit, sodass ich die richtigen Informationen im richtigen Kontext anzeige. Kann. Und das sind einfach Herausforderungen, die man irgendwie lösen muss. Und da hat es einfach in den vergangenen 20, 30 Jahren nicht wirklich eine Lösung gegeben, weil oftmals ist es dann über Nacht in einem Batch-Prozess passiert oder Systeme wurden gar nicht integriert, weil es zu komplex war. Und das ist eben genau das, wo wir ins Spiel kommen, wo wir verschiedene sowohl historische Lösungen, aber dann eben auch neue Plattformen und Technologien integrieren, sodass kontextspezifisch wirklich Daten auch sinnvoll korreliert werden können, um die richtigen Informationen anzuzeigen, aber natürlich immer im Hintergrund auch diese Bedenken bezüglich Datenschutz mit einbeziehen, sodass eben nur auf die Daten zugegriffen werden kann, wo das dann natürlich auch rechtlich erlaubt ist. Also das ist so die Grundlage, wie wir dieses Problem auch der Datensilos lösen, weil man kann auch nicht alle alten Anwendungen einfach abstellen, die laufen ja weiter und deswegen muss man eben das Ganze integrieren zwischen alt und neu und das ist so diese Lösung, die wir aufbauen, um dann die Daten in Echtzeit bereitzustellen.
Also das klingt für mich auch aus meiner Erinnerung her mehr als spannend und wichtig. Ich bin mal von einem Bundesland ins andere gezogen und das war leider blöderweise irgendwie so rings um Einkommensteuererklärung und solche Geschichten. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben ja dann die Daten auch zur Verfügung und dann haben die gesagt, ja, schon, aber das haben wir gedruckt bekommen, das ist ein Buch, haben die gesagt, das müssen wir alles erfassen. Und so stellt man sich das natürlich nicht vor. Und klar, Bürgerservices, smarte Bürgerservices, da haben wir ganz andere Erwartungen, hat das Internet auch geschaffen, dass man da vielleicht ein Dashboard hat, wo man alle möglichen Dinge abfragen kann und nicht, dass dann ausgedruckte Bücher erfasst werden müssen, bevor überhaupt was möglich ist. Du hast ja schon gesagt, ihr legt da die Grundlage für, damit man solche Bürgerservices schaffen kann. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erklären. Wie muss man sich das vorstellen? Die Daten, die sind ja irgendwo gespeichert und wenn die in Echtzeit bereitstehen müssen, dann kommt das Ganze in Bewegung. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das ist tatsächlich einfach auch wirklich, wo das so ein Paradigmen-Shift ist und deswegen ist das tatsächlich auch erstmal nicht nur im privaten Sektor, sondern auch im Public-Sektor erstmal, muss man ein neues Verständnis dafür schaffen. Also früher war es so und es ist wirklich vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren so gewesen, ich hatte Daten immer sogenannt Data at Rest, also ich speichere die irgendwo ab, wie du auch sagst. Also im einfachsten Fall war das irgendwo eine Datei auf dem PC, dann irgendwann kam vielleicht eine Oracle-Datenbank hinzu oder ein Mainframe in großen Systemen. Aber die Daten wurden irgendwo abgespeichert und dann sitzen die da, manchmal auch nicht nur für Stunden, sondern für Tage, Monate oder Jahre und irgendwann werden die dann über irgendeine Abfrage, über eine Schnittstelle wieder geholt, um sie zu verarbeiten. Und das ist so dieses Thema Data at Rest, wie Daten über die letzten 20, 30 Jahre gehalten und verarbeitet wurden. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man die Daten kontinuierlich verarbeitet, um immer im richtigen Kontext die richtigen Daten korreliert zu haben und hier wirklich dann in Echtzeit, also manchmal auch je nach Anwendungsfall, in Millisekunden, in Sekunden oder in Minuten die richtigen Informationen anzeigen zu können. Und das ist eben dann, wo dieses Thema dann von Data at Rest hingeht zu so Data in Motion, also Daten in Bewegung. Und das ist genau das, was wir eben mit dieser Technologie machen. Das ist dann technologisch basierend auf einem Open Source Framework, Apache Kafka. Und dann haben wir eben wieder die Confluent-Plattform und Cloud außenrum. Aber das ist so die Grundidee. Also wir machen eben Event-Streaming, wo wir zwar auch immer noch zu Schnittstellen connecten, die eben Data Address speichern manchmal, wie eine Datenbank oder ein Mainframe. Aber dann auch andere Schnittstellen, die in Echtzeit vom Mobile Phone kommen oder von anderen Sensoren oder Videokameras. Und diese ganzen Daten, sowohl von Echtzeitsystemen als auch von Datenbanken, korrelieren wir dann in Echtzeit, um eben genau diese Bürgerservices auch in Echtzeit anbieten zu können.
Ja, super. Thomas, jetzt hätte ich an dich eine Frage. So Daten in Bewegung, Datenstreaming. Wie kann man sich das denn konkret bei Bürgerservices vorstellen? Du bist ja da im Public Sektor unterwegs. Kannst du uns da so ein Beispiel geben, dass wir direkt fühlen, ja, so ist das in der Praxis?
Also ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen, das ich gerade erlebt habe, das vielleicht noch nicht vollends umgesetzt ist, was uns aber, glaube ich, allen helfen würde. Ich habe vor kurzem mal ein Auto zugelassen. Und was bei mir im Bundesland ja mittlerweile schon geht, ist, dass man sich das Wunschkennzeichen zumindest schon mal zuschicken lassen kann. Ne? Das hat man dann irgendwann im Briefkasten und dann macht man sich auf den Weg in die Zulassungsstelle. Und da frage ich mich natürlich schon, warum ich tatsächlich noch auf die Zulassungsstelle fahren muss. Viele Bürgerinnen und Bürger müssen vielleicht sogar einen Urlaubsantrag stellen und den Amtsgang vornehmen.
Absolut, und gerade jetzt, wenn wir daran denken, genau. Zugang zu den Behörden, jetzt ist ja beispielhaft, erkennt man ja, normal wird man sagen, na gut, dann gehe ich halt irgendwann hin, die haben ja vielleicht vernünftige Öffnungszeiten oder auch nicht, aber jetzt muss man sich ganz klar einen Termin geben lassen, da kann man nicht einfach so leicht Schlange stehen, wir sind in einer besonderen Situation, die macht aber deutlich, dass es viel besser wäre, wenn man nicht nochmal extra aufs Amt laufen müsste.
Ja, genau, also warum nicht zeitgleich bei dem Prozess des Wunschkennzeichen sich auszusuchen. Das ist ja eine der wichtigsten Themen dort. Ne? Man sucht immer nach dem Wunschkennzeichen. Warum nicht gleich in diesem Prozess eine Abfrage bei der Versicherung starten oder den Versicherungsangebotsprozess oder Abschlussprozess starten, eine Abfrage beim TÜV einholen bezüglich der Gültigkeit der Fahrzeugdaten und im Einwohnermeldeamt die Passdaten zu überprüfen, gepaart mit der, ja, ich sage mal so, benötigten Geschäftslogik, den kompletten Prozess abzubilden, dann online zu bezahlen und mir die Nummernschilder mit den zwei sehr begehrten Plaketten dann direkt zuzusenden. Also da gäbe es hunderte, tausende von Beispielen, die uns Bürgerinnen und Bürgern da sehr helfen wird. Das ist aber heute ja noch nicht Realität. Ne?
Könnte aber werden, wenn man denn die Datenstrukturen so legen würde. Und natürlich muss man da Prozesse stricken, es müssen Dinge abgestimmt werden zwischen den Behörden, aber es wäre eigentlich technisch möglich. Andere Branchen machen es ja vor. Und wäre ganz toll, wenn wir da hinkommen würden, würde uns allen tagtäglich helfen. Jetzt sagt man ja, die Verwaltung soll smart werden. Das bedeutet, dass effektiv, produktiv, aber eben auch sicher und compliant, das wünschen wir uns natürlich alle, dass unsere Daten, Kai hat es ja vorhin auch gesagt, Datenschutz ist da auch immer wichtig, dass unsere Daten da nicht nur verarbeitet werden, sondern dass da alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wie sieht das denn damit aus? Bei dem Datenstreaming, wie kann man denn diese Anforderungen umsetzen, auch mit Compliance-Gedanken? Ja. Vielleicht an dich, Kai.
Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich dann jetzt eben auch eine ganz entscheidende Frage, weil auf der einen Seite ist es schön, sich über Anwendungsfälle Gedanken zu machen, aber dann muss man sich eben überlegen, wo betreibe ich das und wie betreibe ich das Ganze eigentlich? Und das bringt uns eben dann auch zurück, was wir eigentlich machen, weil ich habe vorhin gesagt, das Datenstreaming, das passiert eben mit dem de facto Standard Apache Kafka, das ist ein Open-Source-Framework, das kann jeder auch beliebig verwenden. Aber ich vergleiche das immer auch dann ein bisschen so mit einem Auto, weil das ist im Prinzip dann so der Motor vom Auto. Also das ist stabil, läuft seit 10 Jahren bei vielen, vielen Endnutzern in Produktion. Aber da muss man sich eben stellen, wie kann ich das Ganze sicher betreiben? Und wie kann ich da eine ganze komplette Lösung haben? Also eigentlich das komplette fertige Auto, das ich eigentlich einkaufen will. Und das ist eben genau das, was wir als Confluent dann eben anbieten, dass ich eben so Datenstreaming nicht nur mit einem Open-Source-Framework selber bauen kann, sondern dass ich das Ganze schon vorkonfiguriert habe, dass eben auch der Betrieb und die Sicherheit, Security, Encryption und all diese Thematiken mit inkludiert sind. Oder dann für manche Deployments, wo man dann sogar in die Cloud gehen kann, da kann ich dann eben sogar dieses selbstfahrende Auto verwenden, weil in der Cloud ist es dann eben sogar ein Service, den ich eben einfach nur konsumiere und wo ich mich um den Betrieb gar nicht kümmern muss. Und hier ist es einfach ganz wichtig zu verstehen, wenn ich eben sowas effektiv und produktiv betreiben will, dann brauche ich hier eben wirklich auch die Garantien dahinter, dass ich sowas dann betreiben kann. Und das Ganze muss in der Regel eben dann auch an verschiedenen Stellen laufen können. Es ist eben nicht so, dass das nur in einem Datacenter irgendwo läuft, sondern je nach Szenario muss das eben auch irgendwo lokal deployed werden. Und manchmal ist es dann auch wieder so, naja, auch im Public Sector, manchmal geht es eben dann doch in die Cloud, zumindest wenn ich auch Third-Party-Services anbiete. Und hier wieder das beste Beispiel ist die Corona-App und die Luca-App. Die Corona-App wurde unter allen Datenschutzaspekten gebaut und kann man selber im Datencenter betreiben. Naja, und bei der Luca-App, die jetzt trotzdem viele einsetzen, da gibt es dann schon wieder Sicherheitsbedenken, weil das läuft dann wieder irgendwo anders und gibt ja von diversen Analysen jetzt dort schon Sicherheitseinschränkungen. Und da muss man sich eben ganz genau überlegen, welchen Herstellern vertraue ich hier und wie baue ich sowas, dass das Ganze auch wirklich dann compliant abläuft. Und das sind solche Challenges, wo wir mit unseren Kunden eben dann auch von Beginn an zusammenarbeiten, dass man hier diese Architektur richtig definiert. Und um hier auch nochmal ein ganz konkretes Beispiel bezüglich Sicherheit zu geben, auch da ist es so, also mit Event Streaming, mit Kafka und Confluent, wir machen jetzt keine Sicherheitsplattform, sondern wir machen eben die Datenintegration, das Datenstreaming und das Ganze machen wir schon auch sicher und mit 24x7 Betrieb und ohne Datenverlust. Das ist genau das unser Mehrwert. Aber dann für zum Beispiel irgendwelche Security-Analysen, also zum Beispiel eben Anomalie-Detection oder Betrugserkennung, da gibt es dann wieder eine spezielle Lösung, die dann eben auch im Public-Sektor eingesetzt wird. Also das kann dann zum Beispiel eine kommerzielle Lösung wie Splunk sein oder eben eine Open-Source-Lösung wie Elasticsearch oder oftmals auch eine Kombination aus beiden. Und so spielen wir dann quasi mit verschiedenen anderen Herstellern zusammen, um dann eben solche Lösungen zu bauen, dass die wirklich auch gemäß den Anforderungen der Behörden und der Gesetze wirklich konform und compliant sind. Und das ist daher so die Vorgehensweise, wie wir das auch sehen und wie auch nicht nur der private Sektor, sondern auch der Public-Sektor mit uns zusammenarbeitet, weil die in der Regel von Beginn an absichern möchten, dass das nicht nur von der Anwendung her sinnvoll läuft, sondern dass es eben auch compliant und sicher ist. Und das ist so, wie das Ganze sich dann auch zusammenfügt.
Jetzt merkt man ja, ihr sprecht nicht nur toll darüber, ihr habt dann nicht nur das Wissen, sondern ihr habt auch die Erfahrung. Das heißt, ihr habt viele Anwendungsfälle schon. Ihr habt das in der Praxis mit Behörden gemacht. Vielleicht könnt ihr da jetzt mal uns ein bisschen durchführen und sagen, vielleicht kannst du, Thomas, uns ein paar Beispiele bringen, so auch aus Deutschland vielleicht, wo ihr das eingesetzt habt und was da möglich geworden ist. Kann aber auch gerne aus jedem anderen Land sein. Also einfach spannende Beispiele.
Ja, sehr gerne, Oliver. Also wie so oft haben wir im Public Sector natürlich die Situation, dass die Kunden nicht referenzierbar ist, aber wir arbeiten gerade an einer großen Referenzstory, also da schon mal die Ohren und Augen offen halten, was da in der Kürze von uns kommen wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von Behörden, die schon sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Also ich sehe mir da jetzt eine sehr, sehr große Behörde, die ihre traditionelle Mittelwehr durch Kafka und Confluent ergänzt hat, also auch schon in der Produktion ist, im Betrieb ist und dadurch auch massiv Kosten einspart. Also so der Geschäftsbereichsleiter. Und aber vor allem den Entwicklern und der Entwickler-Community ist eine Behörde, die nicht nur selber betreibt, sondern auch sehr viel der Fachverfahren selber entwickelt, eine, ja, wir nennen das Datendrehscheibe zur Verfügung stellt, um die Daten von den Anwendungen entkoppelt. Und gerade für eine Microservice-orientierte Entwicklung ist das ein enormer Vorteil. Und das ist halt das, was in vielen Entwicklungsabteilungen gerade umgesetzt wird, von der traditionellen monolithischen Entwicklung hin zu einer Microservice-orientierten Entwicklungsumgebung. Da sind wir ja letztendlich ein unabdingbarer Bestandteil. Und das hat die Behörde dort eben auch so gesehen und setzt es auch so um. Die Entwickler werden also somit in die Lage versetzt, integrierte Systeme schneller umzusetzen. Also gerade wenn es auch darum geht, gesetzliche Änderungen, die zeitkritisch umzusetzen sind, stellt das eine sehr, sehr große Hilfe dar. Und wir sehen auch Behörden, die ihre, und da Kai hat es angesprochen, Thema Data Pipeline, also ihre grundsätzliche Datenkommunikation strategisch auch auf diese Methode umstellen, um ja, an den Fachbereichen Zugriff auf unterschiedlichste Daten zu geben oder den Fachbereichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Daten vorab zu transformieren, also zum Beispiel zu filtern, bevor diese anderen zur Abholung bereitgestellt werden. Also die Datensparsamkeit ist hier das große Schlagwort. Ne? Mhm. Sehen wir auch für Monitoring-Systeme, SIEM-Lösungen oder für Systeme zur Analyse von strukturierten Daten. Viele dieser Systeme brauchen ja Daten aus unterschiedlichen Quellen oder aus den gleichen Quellen, nicht unterschiedlichen Quellen, aus den gleichen Quellen. Und diese jeweils eins zu eins einzusammeln, führt ja zu der, wie wir es nennen, zu der sogenannten Spaghetti-Architektur, ne, die sehr aufwendig zu betreiben ist. Und wenn die Daten dann schon zur Abholung bereitstehen, können Fachbereiche das eben auch deutlich schneller umsetzen und Fachbereiche deutlich schneller bedient werden. Also da sehen wir eine ganze Reihe von Projekten in der Kategorie. Weil du es angesprochen hast, im Ausland, gerade jetzt in Skandinavien als Beispiel.
Gerne, die sind ja oft sehr fortschrittlich.
Ja, ja, das sind ja ganz, ganz tolle Projekte. Also da möchte ich gerne noch eins nennen, das auch öffentlich referenzierbar ist. Das ist die norwegische Arbeiter- und Wohlfahrtsbehörde NAF. Die haben ein System gebaut, das nennt sich Life is a Stream of Events. Also der Kai kann dann gerne nochmal erklären, wie das technischer funktioniert. Das ist aber so ein Paradebeispiel letztendlich. Und wie der Name schon sagt, ne, Life is a Stream of Events. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Also dort sind Prinzipien wie die Datensparsamkeit, schon angesprochen, der Datenschutz, aber auch das Once-Only-Prinzip bereits umgesetzt. Ne. Die Daten werden dort auch bereits freiwillig geteilt. Das ermöglicht der Behörde und auch den angeschlossenen Organisationen auch im privaten Bereich, Bürokratie abzubauen, Prozesse zu verschlanken und zu beschleunigen. Also aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, ja, sicherlich auch ein Paradebeispiel, wie die Digitalisierung helfen kann, mit weniger Ressourcen zurechtzukommen. Und den Bürgern erspart es einfach eine Reihe von Ämtergängen und der wiederholten Angabe von Informationen. Also das Once-Only-Prinzip, ja, das wir uns auch als zum Ziel gesetzt haben, das umzusetzen, hier bei uns in Deutschland.
Ja. Also gerne, wenn Kai, du da gleich auch noch ein Beispiel, Beispiele sind immer total toll, ja. Wenn du da noch was hast, und mir schweben auch so Begriffe, man hat ja immer so Vorstellungen, wenn man sowas hört, Digitalisierung der Behörden, sowas wie Smart City, Smart Mobility, also wo man so meint, was kann da alles in Zukunft kommen, und da muss ja auch jeweils die Datenstruktur stimmen, da muss ja die Datenintegration da sein. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was beschreiben.
Absolut, also ich kann jetzt noch ein paar konkrete Beispiele geben, und tatsächlich vom Ablauf her starte ich da wieder in Deutschland und dann zeige ich mal auch auf, wie das in anderen Ländern schon ein bisschen, ja, ich nenne es mal fortschrittlicher ist. In Deutschland wird dann sowas oft immer auf den Datenschutz geschoben, aber es gibt eben auch viele andere Anwendungsfälle, wo man es durchaus trotzdem ohne Probleme umsetzen kann. Also es ist nicht immer nur der Datenschutz schuld, sondern es ist einfach oftmals Deutschland einfach ein bisschen eher langsamer, nenne ich es mal, oder bürokratischer. Und das hat immer Vor- und Nachteile, aber in diesem Fall sehe ich es schon eher oftmals einfach als Blocker für neue Anwendungsfälle. Aber fangen wir trotzdem mal mit einem Beispiel aus Deutschland an. Die Deutsche Bahn ist einer unserer bekannten Kunden, auch als öffentliche Referenz. Und diese als bundeseigener Eisenbahnkonzern ist die ja auch in staatlicher Hand, mehr oder weniger. Und da gibt es ein super Beispiel bei der Deutschen Bahn. Und jeder, der öfter mal ICE fährt, zumindest vor und nach der Pandemie, der weiß, dass ICEs öfter mal verspätet sind oder auch gecancelt werden. Und das wird teilweise, denke ich, auch dann akzeptiert, weil eben es ein komplexes Streckennetzwerk in Deutschland ist, wo alles sehr zugepackt ist. Aber was der Endnutzer nicht akzeptiert, ist, dass er nicht mal die richtigen Informationen bekommt. Das heißt, in der Praxis, jeder, der ICE gefahren ist, weiß, während er auf dieses blaue Display am Bahnsteig schaut, steht dort, der Zug ist on time, und dann irgendwann kurz bevor er kommen soll, 10 Minuten zu spät, 20 Minuten zu spät, 30 Minuten zu spät, Zug ist gecancelt, nehmen Sie den nächsten Zug. Und während all das passiert, auf der Mobile-App von der Deutschen Bahn, wenn ich schaue, wird immer noch angezeigt, der Zug ist on time, auch wenn es gar nicht mehr stimmt. Naja, und während der Zug dann gecancelt wird, frage ich dann noch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof und der sagt dann, ja, das habe ich schon vor 2 Stunden gewusst, dass der gecancelt wurde. Also das ist ein klassisches Beispiel, wo eben viele, viele verschiedene Systeme verschiedene Technologien verwenden und verschiedene Informationen beinhalten und nicht rechtzeitig aktualisiert werden oder manchmal gar nicht aktualisiert werden. Und da hat sich dann eben die Deutsche Bahn gedacht, naja, das Problem müssen wir lösen. Und spannenderweise hat die Deutsche Bahn dann angefangen und gedacht, naja, eigentlich brauche ich ja nur ein Echtzeit-Messaging-System. Ich muss ja nur Daten in Echtzeit von A nach B schicken. Aber dann haben sie relativ schnell festgestellt, naja, Moment mal, mit einem Messaging-System allein reicht es auch nicht, weil nicht alle Systeme sind echtzeitfähig. Es gibt eben Datenbanken, auf die ich nur jede Minute zugreifen kann. Es gibt Dateischnittstellen auf einem alten Windows-Server, der eigentlich gar nicht mehr supported wird. Da kann ich nur alle 10 Minuten ein Update hinschicken. Und somit brauchten die zusätzlich zu einem Messaging-System dann auch noch ein Caching-System, ein Storage, wo ich die Daten dann auch zwischenzeitlich abspeichern kann. Und dann haben sie noch gemerkt, naja gut, jetzt muss ich aber noch viele verschiedene Schnittstellen integrieren. Datenbanken, andere Sensor-Messaging-Systeme, File-Schnittstellen und ich muss diese ganzen Daten transformieren in die richtigen verschiedenen Formate. Ich brauche also noch ein Integrations-Framework. Und dann möchte ich die Daten aber auch noch korrelieren in Echtzeit, damit ich den richtigen Mehrwert schaffe. Und da haben die dann relativ schnell gemerkt, naja gut, mit diesen 4, 5 verschiedenen Systemen, das skaliert nicht richtig und es muss dann von 5 verschiedenen Herstellern supported werden. Und das Spannende hier dran ist dann eben, dass die das neu evaluiert haben und dann das komplette System eben mit Confluent gebaut haben, weil diese Event-Streaming-Technologie basierend auf Apache Kafka, die bietet eben all diese Komponenten in einer Lösung an. Also wirklich hochskalierbares Messaging für Millionen von Nachrichten, aber eben auch das Storage und Komponenten für Datenintegration und Datenverarbeitung in Echtzeit. Das ist auch der Hauptgrund, warum sich wirklich Kafka nicht nur im Public Sector, sondern auch in allen Industrien und Verticals am Markt als de facto Standard etabliert hat. Und damit ist es nämlich Stand heute jetzt tatsächlich so, wer jetzt heute mal ICE fährt, der wird in seiner Mobile App, in den Deutschen Bahn Navigator, wird er sehen, dass ICEs mittlerweile dort immer in Echtzeit Informationen erhalten, weil im Hintergrund Event Streaming läuft. Das heißt nicht allerdings, dass eben zum Beispiel in diesem blauen Display auf dem Bahnsteig alles in Echtzeit passiert, weil da läuft eben trotzdem noch eine Legacy App auf einem Windows Server. Das kann ich nicht so einfach updaten. Aber zumindest sieht man hier, wie man den richtigen Weg gehen kann und zumindest mit manchen Schnittstellen dann die Daten in Echtzeit ausgeben kann. Also das ist ein super Beispiel, wie man eben auch existierende Legacy-Systeme modernisieren kann mit Event-Streaming, auch wenn es nicht alle Schnittstellen supporten, aber immerhin zumindest auf der Mobile-App kann ich dann sowas in Echtzeit sehen und dann weiß ich eben frühzeitig, der Zug wurde gecancelt und dann muss ich nicht am Bahnsteig im Regen warten, sondern ich gehe eben ins nächste Café und trinke eine Stunde einen Kaffee und warte aufs nächste. Also das ist jetzt so ein Erfolgsbeispiel aus Deutschland, von der Deutschen Bahn. Mhm. Wenn man jetzt dann aber mal über den Teich schaut, also ich war schon vor 2, 3 Jahren, war ich schon auch in den USA, ich bin regelmäßig auf der ganzen Welt auch bei Kunden unterwegs und schon vor 2, 3 Jahren habe ich zum Beispiel mit Kommunen und Städten in den USA gesprochen und die haben schon damals angefangen eben mit solchen Thematiken, wie kann ich jetzt eine Smart City umsetzen und um das mal in den Kontext zu setzen, was heißt das eigentlich? Also wenn ich so dieses Buzzword Smart City nehme, dann heißt es ja eigentlich eben nicht nur, dass die Stadt irgendwas selber baut, sondern dass die Stadt mit anderen Anbietern zusammenarbeiten muss. Und da gibt es dann wirklich eine Kommunikation zwischen verschiedenen Partnern. Das heißt, Smart City heißt in der Regel, ich arbeite irgendwie mit der Telco zusammen, also mit den Telekom-Providern, weil in der Regel dann mit 4G oder jetzt dann mit 5G brauche ich eben dann auch in Echtzeit die Datenströme von den Schnittstellen. Ich arbeite dann mit den Automobilherstellern zusammen, weil wenn ich eben ein sinnvolles Traffic-System aufbauen möchte, dass ich eben das richtige Routing empfehle, geht es nur, wenn ich die Daten von den Autos von verschiedenen Herstellern in Echtzeit bekomme. Und ich muss auch noch dann zum Beispiel die Ampeln andocken, die irgendwie Sensoren eingebaut haben. Also in der Regel geht es dann um so Themen wie Connected Vehicles oder auch Mobility Services. Das sind dann auch wieder oftmals Mobility Services, nicht die die Stadt selber baut, sondern die eben irgendeine Third Party anbietet. Und somit, in der Regel ist es da eben auch nicht so, wie quasi bei der Deutschen Bahn, die eben nur ihre eigenen Systeme in den Griff bekommen muss, sondern umso mächtiger diese Use Cases werden sollen, umso mehr verschiedene Schnittstellen auch von Partnern muss ich dann eben mit andocken. Und die spannende Charakteristiken für fast all diese Lösungen sind eben, dass es zum einen große Datenmengen werden, Zum Zweiten, viele dieser Use Cases in Echtzeit ablaufen müssen, trotz großer Datenmengen. Und zum Dritten, naja, man kann sich vorstellen, die meisten dieser Systeme sollten auch 24x7 laufen, weil da ist es nicht akzeptabel, wenn das mal einen Tag ausfällt für Wartungsarbeiten. Und genau diese Kombination von diesen Charakteristiken, das ist eben wieder das, was Event Streaming mit Kafka und Confluent ausmacht und warum wir eben auch in diesen Bereichen dann zusammenarbeiten mit den Herstellern. Und das Spannende ist dann eben tatsächlich, wir arbeiten auf der einen Seite mit den Städten zusammen oder mit dem Public Sector, die eben dann so eine Integrationsplattform mit Event Streaming aufbauen. Aber auf der anderen Seite genauso hat der Automobilhersteller seine Connected Car Infrastructure mit Kafka und Confluent aufgebaut. Und fast alle Mobility Services, die wir heute am Markt kennen, also das ist nicht nur in den USA wie jetzt Uber oder Lyft, aber auch zum Beispiel MyTaxi oder jetzt Freenow genannt in Deutschland. Also fast alle diese Services, die am Markt laufen, haben sich etabliert über den Kafka De facto Standard, weil der eben genau diese Charakteristiken mitbringt. Und da sieht man eben, egal ob das ein relativ einfacher Use Case ist oder wirklich eine komplexe Verflechtung von verschiedenen Integrationssystemen, da kommt eben Event Streaming immer mehr zur Geltung. Und das ist eben das Spannende dran, wo wir mit den verschiedenen Kunden sowohl im privaten als auch im Public Sektor zusammenarbeiten.
Das ist wirklich, also da entstehen bei mir ganz tolle Bilder, wenn man sonst immer nur so sagt, Smart City, Smart Mobility, sondern das wird richtig greifbar. Danke für die Beschreibung. Und man sieht auch, es geht nicht nur darum, dass Behörde A und Behörde B irgendwie zusammen was machen können, sondern es sind richtig viele verschiedene Partner und verschiedenste Systeme, die zusammenspielen müssen und die aber auch dann zusammenspielen können, die man integrieren kann, die man, wo immer technisch möglich, eben in Echtzeit abfragen kann, wo man Auswertungen fahren kann. Und das sind Aussichten. Und man sieht es ja in anderen Ländern oder das Bahnbeispiel fand ich auch sehr, sehr gut, weil das kann man sich sehr gut vorstellen, welchen Vorteil das für jeden Einzelnen bringt, wenn man diese Informationen dann auf dem Smartphone sieht. Und jetzt denke ich mal, wer das gehört hat, also zum einen sind die begeistert, die sagen, da kommen die Endnutzer, die sagen, toll, ich habe dann die Bahn-App und da habe ich dann diese Zusatzinformationen, das hilft mir wirklich. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde, eine Stadt sagt, wir wollen auch unsere Daten in Bewegung bringen, also sprich, wir wollen sowas auch machen, die sollten sich ja sicherlich nicht davon abschrecken lassen, dass das richtig groß werden kann, weil wir haben ja gesehen, man kann Verkehrsmittel einbinden, man kann Telekommunikationsanbieter einbinden, je nach Use Case halt, was möchte ich machen, worum geht's? Wie lege ich denn da los mit so einem Projekt? Vielleicht kannst Kai, aber auch du, Thomas, noch was dazu sagen. Wer jetzt sagt, das ist ein Thema, das steht bei uns schon seit langem auf der Agenda, jetzt haben wir eine Idee, wie man da was machen könnte.
Genau, also erstmal vielleicht auch aus Umsetzungssicht ist es natürlich auch wie in vielen anderen solchen Projekten, also ganz klar erstmal die Message, der Big Bang funktioniert nicht. Also es ist ein Step-by-Step-Prozess und das ist genau das, wo wir eben dann auch jetzt für dieses Thema Event Streaming so ein Maturity-Modell entwickelt haben, also wie wir dem Kunden wirklich von Beginn bis zum Ende kontinuierlich weiterhelfen. Das heißt, in der Regel läuft es ganz klassisch ab, es beginnt mit einem Pilotprojekt. Ganz, ganz wichtig ist hier nicht eine technische Umsetzung, sondern wirklich gleich Fokus auf ein Business-Problem, weil ansonsten wird das Projekt wahrscheinlich wieder scheitern und das Budget wird dann einfach verbrannt. Und aber dann eben erst einen Use Case aufbauen, wie zum Beispiel erstmal nur Daten sammeln von irgendwelchen Schnittstellen wie einem Partner mit Autos oder direkt von den Ampeln, um die dann weiter zu verarbeiten. So kann man vielleicht schon mal zum Beispiel Staus analysieren. Und im nächsten Schritt kann ich dann immer mehr verschiedene Systeme und Partner anbinden. Und das erste Pilotprojekt geht dann irgendwann in Produktion, sodass ich dann wirklich Mehrwert damit schaffen kann. Und dann kann ich immer mehr verschiedene Systeme und Partner andocken. Und je nachdem natürlich, mit wem ich dann spreche, kann ich das dann auch auf weitere Umgebungen ausrollen. Also wir arbeiten ja nicht nur jetzt mit Städten zusammen, sondern zum Beispiel dann auch wirklich im sicherheitskritischen Umfeld wirklich dann eher mit Instanzen, die wirklich deutschlandweit arbeiten. Und da ist es dann so, die rollen das dann eben vielleicht zuerst in einer Region aus, aber dann irgendwann über die Bundesländer und deutschlandweit. Auch da ist es dann wieder so, das läuft dann eben nicht nur in einem Datacenter, sondern zum Beispiel aus Latenz- und Security-Gründen in verschiedenen. Und daran erkennt man schon, das ist einfach eine Reise, das dauert. und man muss auch wissen, wie man es richtig macht, Step by Step, aber trotzdem von Beginn an sollte man es richtig von der Architektur aufsetzen, weil da kann man eben auch Sachen falsch machen. Und das ist genau das, wo wir eben wirklich in allen Phasen helfen und eben nicht nur mit dem Tooling, das wir haben, basierend auf dem Open Source, also nochmal das, der Motor des Autos, das ist das Open Source und wir bieten eben die komplette Lösung, das fertige Auto oder sogar das selbstfahrende Auto an. Und damit kann man eben alles einfacher lösen und wir haben eben nicht nur diese Tools, die Produkte, sondern eben auch die Expertise und die Mannschaft, damit wir da eben dabei unterstützen können. Und Thomas, jetzt übergebe ich noch an dich, vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, wie das dann so bezüglich Erstkontakt oder wie wir normalerweise dann mit Kunden starten bei solchen Projekten.
Ja, sehr gerne, Kai. Also wenden Sie sich gerne an uns, an mich persönlich für alle Belange rund um die öffentlichen Auftraggeber. Wir betreuen hier die Kunden, wie der Kai auch schon gesagt hat, von der Ideeplanung bis zur Umsetzung. Es gibt auch interessanterweise auch Kunden, die bereits mit unseren Cloud-Angeboten sich auseinandersetzen und überlegen, das einzuführen. Also gerade im Smart City oder im Utility-Umfeld sehen wir das gerade aktuell, wo die Kunden gar nicht in der Lage sind, das selber aufzubauen. Also da können wir das ganze Spektrum auch anbieten. Melden Sie sich bei uns, bei mir unter tscheidler@confluent.io oder unter meiner Mobilnummer 0151 727 431 48.
Ja, super. Das ist Transparenz. Das kann ich auch nur ans Herz legen. Ich finde es total spannend. Ihr habt echt was zu erzählen. Und ich habe so ein bisschen gedacht am Anfang, vielleicht erfahre ich dann so, wie könnte der digitale Behördenbesuch in Zukunft aussehen. Spannend genug. Aber ihr habt da wirklich tolle Lösung, wie groß das werden kann, was das ermöglichen kann. Da möchte ich euch herzlich dafür danken. Und wir werden zu dem Podcast auch Shownotes veröffentlichen, wo man sich auch noch ein bisschen weiter reinlesen kann. Aber es ist auch immer ein guter Tipp, sich bei den Experten direkt auch nochmal zu melden, nachzufragen und zu sagen, das haben wir vor. Und ja, da möchte ich mich also herzlich bedanken bei euch, Thomas und Kai. Und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, mir hat es gefallen, abonnieren Sie doch den Podcast Insider Research im Gespräch. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Scheidler und Kai Wehner von Confluent. Herzlichen Dank an euch beide.
Danke.
Tschüss. Sehr gerne.